Es ist so schön, miteinander da zu sehen, wie wir für die Sorgen, die wir tragen, die Freuden, die wir erleben, auch miteinander beten, als der Körper Jesu Christi, dass wir einer den anderen unterstützen, einer den anderen helfen, wenn wir Leid erleben. Und dieses Ganze können wir nur, weil Christus derjenige ist, der es uns vorgemacht hat, und nicht nur das, sondern derjenige ist, der es in uns lebt. Wir wollen heute einen Text miteinander betrachten aus Johannes 7, Vers 25 bis 29. Wir werden den Text lesen und dann werde ich diesen Hintergrund des Textes etwas erleuchten. Da sprachen einige aus Jerusalem: Ist das nicht der, der sie zu töten suchen, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redet frei und offen, und sie sagen ihm nichts, sondern unsere Oberen nun wahrhaftig erkannt haben, dass er der Christus ist. Doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, der im Tempel lehrte: Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen: Wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass das Volk solches Grummeln über ihn war, im Volk solches Grummeln war. Da sandten die Hohenpriester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Da sprach Jesus zu ihnen: Ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander: Wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagt: Ihr werdet mich suchen und nicht finden? Und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen. Aber am letzten Tag des Festes, der der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Jesus ist in Jerusalem. Er unterrichtet eine sehr geteilte Menge. Einige wollen Jesus töten. Sie wollen ihn gefangen nehmen. Sie wollen nicht, dass er in ihrer Mitte ist. Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen. Sie sahen ihn, diesen Jesus, als einen Heuchler an, der auf keinen Fall der Messias sein konnte. Vers 27, doch wir wissen, woher dieser ist. Wenn aber der Christus kommen wird, so wird niemand wissen, woher er ist, Sollte der Messias nicht aus Bethlehem kommen, haben sie sich vielleicht gedacht, doch diesen kennen wir, er ist aus Nazareth. Andere aber dachten, er sei der Messias. Sie redeten so in Vers 31. Aber viele aus dem Volk glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommen wird, wird er etwa mehr Zeichen tun, als dieser getan hat? Sie sind begeistert von den Wundern Jesu. Die Menge ist geteilt und nicht nur das, diese Opposition gegen Christus wird umso stärker. Denn Jesus sagt zu ihnen Worte, die die Leiter, die religiösen Leiter zutiefst beleidigt haben. Vers 28 und 29, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber nicht von mir selbst aus bin ich gekommen, sondern es ist ein Wahrhaftiger, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Ich aber kenne ihn, denn ich bin von ihm und er hat mich gesandt. Lass uns das nochmal betonen. Er sagt, ihr kennt ihn nicht. Die meist religiösesten, die meist bevorzugten, die meist gelehrten Menschen der Welt, Menschen, die das Wort Gottes in ihrer Sprache hatten, zu denen, diese Menschen, guckt Jesus in die Augen und sagt, ihr kennt Gott nicht. Darum wollten sie ihn auch töten. In anderen Worten, er sagt, ich kenne Gott, denn ich komme von Gott. Ich bin von Gott gesandt, ihr kennt Gott nicht und darum könnt ihr mich auch nicht kennen. Hier sagt Jesus ganz klar, wenn du dich Christus widersetzt, widersetzt du dich Gott. In Johannes, im Johannesevangelium sehen wir diese Wahrheit so oft betont, immer wieder. Und deshalb hasst die liberale Welt um uns herum dieses Buch so sehr. Am liebsten würden sie das gar nicht in der Bibel haben, dieses Evangelium von Johannes. Johannes 5, 23. Damit alle, die den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes 5, 42 und 43. Sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Johannes 6, 45. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu ihm. Johannes 8, 19. Da sprachen sie zu ihm, wo ist dein Vater? Jesus antwortete, ihr kennt weder mich noch meinen Vater. Wenn ihr mich gekannt hättet, so würdet ihr auch meinen Vater gekannt haben. Johannes 8, 42, Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Wer sich Jesus widersetzt, der widersetzt sich Gott, dem Vater. Wenn du Muslime oder Hindus oder Buddhisten oder Animisten oder Menschen aus unserer Gesellschaft erreichen willst, so zeige ihnen Jesus. Wenn diese Menschen Jesus aufnehmen, so gehören sie auch Gott. zu Gott, dem Vater. Wenn sie Jesus nicht erkennen, so erkennen sie auch Gott, den Vater, nicht. Darum ist es auch so wichtig, dass Christus klar weitergegeben wird. Darum lernen die Missionare auch die Sprachen und Kulturen dieser Menschen, bauen Beziehungen auf, damit sie die Menschen besser verstehen, damit sie die Welt aus den Augen der Ungläubigen sehen und damit das Evangelium klarer weitergeben können. Wenn du Menschen für Christus erreichen willst, so zeige ihnen Jesus so, wie er ist. Das wird keinen Ruhm bringen, sondern du wirst verachtet, geschmäht und verfolgt werden. Du wirst leiden müssen, weil du zu Jesus gehörst. Johannes 15, 20 sagt es so klar. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch eure halten. Du wirst leiden müssen, weil du zu Jesus gehörst. Keiner von uns mag leiden. Einige sind besonders sensibel gegenüber Erniedrigung. Und nur ein bisschen Leiden bringt sie aus der Fassung. Einige sind dann bereit, auch Jesus Christus dafür aufzugeben, nur damit sie nicht selber sich schlecht fühlen müssen. Es geht hier auch nicht in erster Linie um persönliche Heiligung, da würde das sich alles ändern, sondern vielmehr um es zuzulassen, dass man von Gott gebrochen wird. Wie gebrochenes Brot, wie Wein, das aus der Traube kommt. Einige Menschen sind dafür nicht bereit. Sie sind so hart wie eine Murmel. Oder sie sind einfach nicht reif. Und wenn diese grüne Traube zerquetscht wird, dann ist der Saft bitter. Wenn du aber zu Jesus stehst und dass du zu Jesus gehörst und dann auch noch andere mit der Botschaft des Evangeliums erreichen möchtest, dann ist Leiden vorprogrammiert. Es wird immer stärker. Denn der Satan gefällt es nicht, dass Menschen aus der Sklaverei des Satans zu Gott kommen. Vers 32 sagt, und es kam den Pharisäern zu Ohren, dass im Volk solches Grümmeln über ihn war. Was war das nochmal für ein Grümmeln? Es gab Menschen, die an Jesus glaubten. Da sandten die hohen Priester und Pharisäer Knechte aus, die ihn ergreifen sollten. Dann zeigte Jesus, dass er der Herr über sein Schicksal ist. Die Menge wird noch mehr verwirrt, wie wir lesen in Verse 23 bis 36. Da sprach Jesus zu ihnen, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Da sprachen die Juden untereinander, wo will dieser hingehen, dass wir ihn nicht finden könnten? Will er zu denen gehen, die in der Zerstreuung unter den Griechen wohnen und den Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, das er sagt, ihr werdet mich suchen und nicht finden, und wo ich bin, da könnt ihr nicht hinkommen? Jesus meint hier, ich habe immer noch alles unter Kontrolle. Wenn die Zeit für mein Leiden gekommen ist und was dann passieren wird, entscheide immer noch ich, weil er die Person der Gottheit auch noch als Mensch und Gott in einer Person ist. Da, wo ich hingehe, da könnt ihr nicht hin, sagt er. Und was jetzt? Es war nun der letzte Tag des Laubhüttenfestes. Es war ein Fest der Dankbarkeit für die Ernte. Und indem die Juden sich 7 Tage lang daran erinnern sollten, wie Gott sie aus der Gefangenschaft aus Ägypten geführt hatte. Dieser letzte Tag war der Höhepunkt des Festes. Und Jesus sagte, was sagte er? Es ist so interessant, das zu lesen. Ich springe ein klein bisschen weiter. Als die Diener zu den Pharisäern zurückkamen, lesen wir in Vers 45 bis 46. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Ältesten, und sie sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Jesus redete mit Vollmacht. Worte des Lebens kamen aus seinem Mund. Lebengebende Worte. Johannes 6, 63 lesen wir, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Was waren das für Worte? Verse 37 und 39. Aber am letzten Tag des Festes, der Höchste war, trat Jesus auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da. Denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Soweit haben wir nur die Situation, in der sich Jesus hier befand, erleuchtet. Aus diesen weiteren 3 Versen möchten wir versuchen, folgende Fragen zu beantworten. Warum ist er derjenige, zu dem du gerne kommen würdest? Ist die erste Frage. Und dann, was bedeutet Durst? Was heißt kommen? Und was sind die Ströme lebendigen Wassers, die aus deinem Herzen fließen? Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Und was bedeutet die Tatsache, dass es prophezeit wurde für uns? Die erste Frage, warum ist es derjenige, der zu dem du gerne kommen würdest? Die Tatsache, dass Jesus diese Einladung zu ihm zu kommen, seinen Feinden aussprach, sollte uns zeigen, was für eine Person er ist, eine Person voller Liebe und Gnade, der alles dazu tun wird, damit du Leben hast, damit du weißt, wozu du auf dieser Erde bist. Die einzige Voraussetzung ist, wenn jemand Durst hat. Wenn es hier einen Pharisäer gibt, der mich gefangen nehmen will. Wenn es hier einen hohen Priester gibt. Wenn es hier einen Diener Gottes, einen Soldaten, einen Diener der Pharisäer gibt, der mich festnehmen will. Wenn es hier eine beleidigte Person gibt, dem ich gerade gesagt habe, du kennst Gott nicht. Wenn irgendjemand durstig ist, komm zu mir. Wer du auch immer bist, wenn du durstig bist, komm zu mir. Die Tatsache, dass Jesus diese Worte zu seinen Gegnern sagt, sollte dich dazu bringen, dass du sagst, ich will Jesus. Vielleicht war gerade diese Tatsache, dass Jesus am Kreuz für seine Feinde betete, dass der Hauptmann sagte, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Vielleicht waren es gerade diese Tatsachen, dass die Soldaten es nicht möglich wurde, für diese Soldaten Jesus gefangen zu nehmen. Vielleicht schaute Jesus den Soldaten in die Augen und sagte, komm zu mir. Und sie fühlten sich schmutzig, sündig. Ich habe mich oft so gefühlt. Wisst ihr noch, wenn Jesus über Jerusalem weint, er sagt zum Ende seiner Zeit auf Erden, Matthäus 23, 38, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Hähne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Hier, dieses ist eins dieser Zeiten. Wie oft hat Jesus seine Hände zu dir ausgestreckt und du bist nicht gekommen? Wie oft? Die meisten von uns hier sind Erwachsene. Die meisten von uns sind vielleicht, ich weiß nicht, 20, 30, 40, 80 Jahre alt. Und ich frage dich, wie oft hat Jesus seine Hände zu dir ausgestreckt? Durch sein Wort, durch die Predigten, die wir gehört haben, und gesagt, komm und trinke. Was würde es für dich bedeuten, wenn du kommen würdest? Vielleicht ist es schon eine sehr lange Zeit, seitdem du das letzte Mal getrunken hast. Was bedeutet Durst? Die Seele hat Durst. Wenn du ohne Wasser bist, so wird dein Körper dursten. Wenn du ohne Gott bist, so dürstet deine Seele. So wie ein Mensch in der Wüste ohne Wasser stirbt, so bist du und ich beide, alle, wir sind alle geschaffen, aus Gott zu leben. Alles, was Jesus für uns getan hat, ist dazu da, dass wir durstig sind und dann aus Christus trinken, dass wir aus Gott leben. Alles Predigen, alle Seelsorge, alle Gemeindegründung, alle Evangelisationen, alles Lehren ist dazu da, um Durst für Christus zu erwachen und diesen Durst dann mit Christus zu stillen. Was Jesus Christus aus sich frei herausgibt, füllt unsere Seele und macht sie zufrieden. Bringt mich zur Quelle. Ich will trinken. Die ganze Welt will es, obwohl sie es nicht wissen. Sie geben ihr Leben billigen Sachen hin und suchen nach Geborgenheit und finden sie nicht. Was heißt kommen? Vers 23, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Jesus ist hier das lebendige Wasser. Johannes 6, 35 sagt das so klar. Jesus sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Mit Brot und Wasser ist hier das Gleiche gemeint. Es ist Jesus Christus. Mit Kommen und Glauben ist hier auch das Gleiche gemeint. nochmal 37 und 39, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dann sagt er, wer da glaubt oder wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Definition von Glauben ist geistliches Kommen zu Jesus für die Erfüllung unserer Seele. Was sind die Ströme des lebendigen Wassers, die aus deinem Herzen fließen? Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir zu Jesus kommen, dann bekommen wir nicht nur ein bisschen von Jesus. Wir bekommen Jesus, der durch seinen Geist in uns lebt. Wir bekommen nicht nur ein Glas voll lebendigen Wassers, sondern die Quelle selber, Jesus Christus, der in uns lebt. Du bist mehr als dein Körper. Wenn du in deinem inwendigen Wesen zu Gott kommst, glaubst und trinkst, werden Ströme lebendigen Wassers dich erfüllen und aus dir zu allen Menschen, die du begegnest, fließen. Ströme lebendigen Wassers fließen aus deiner Seele, weil die Quelle Jesus Christus in dir lebt. Das wird dich so erfüllen, dass du nicht mehr suchen brauchst, sondern du immer erfüllt und zufrieden in Christus bleibst. Christus ist dein Zuhause, dein Anfang und dein Ende. Was hat das mit dem Heiligen Geist zu tun? Vers 39, das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Es gab eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, die Jünger nicht erfahren konnten, wir aber heute erfahren können. Was war das für eine Erfahrung? Was ist das für eine Erfahrung? Es war die Erfahrung, dass Christus, der gestorben, auferstanden und verherrlicht worden ist, in unserem Geist und in uns wohnt und mit uns Gemeinschaft hat. Johannes 14, 16. Und ich werde dem Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. In anderen Worten, ihr werdet den Geist bekommen, aber ich bin es. Jesus Christus, gestorben, auferstanden und verherrlicht, ich werde dafür sorgen, dass Ströme lebendigen Wassers durch euch Menschen aus allen Nationen, zu allen Nationen fließen. Was bedeutet die Tatsache, dass es prophezeit wurde für uns? Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was sagt die Schrift? Ein Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 58, 11. Beständig wird der Herr dich leiten. Und er wird deine Seele sättigen. An Orten der Dürre und deine Gebeine stärken, dann wirst du sein wie ein bewasserter Garten. und wie eine Wasserquelle, dessen Wasser nicht versiegt. Wenn wir das hören, was denken wir? Wir sollten denken, Gott hat das für mich schon vor langer, langer Zeit geplant. Wenn wir über etwas reden, was 30 Jahre nach der Geburt Christi geschah, und dann auf etwas zurückgehen, was 700 Jahre vor Christus gesagt wurde, das heißt, es ist für uns eine sehr lange Zeit. Gott hat das schon sehr lange für dich und mich geplant, dass wir zu Jesus kommen, glauben und aus ihm trinken. Wenn es jemanden hier in diesem Raum gibt, der da dürstet, dann komm und trink aus Jesus. Lass uns nochmal aufstehen zum Gebet. Unser Vater im Himmel, ich möchte im Namen unserer Brüder und Schwestern hier dir das aussprechen, zusammen mit ihnen, dass wir dich lieb haben, Herr. Dass du dich uns gegeben hast als eine Quelle und dass aus dir Ströme lebendigen Wassers in uns zu allen Menschen fließen. O Herr, erwache uns. Erwache deine Kinder, dein Volk, deine Menschen, dass wir Acht auf dich haben und aus dir leben, damit du groß wirst. In Jesu Namen. Amen.